Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruitz, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruitz investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruitz ins neue Jahr auf fruitz.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruitz.
Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden, und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
FPÖ-Chef Herbert Kickl hat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Und während sich der neue ÖVP-Chef Christian Stocker vor wenigen Monaten noch so über Kickl äußerte:
Es ist nicht nur so, dass sie in diesem Haus niemand will. Es ist auch so, dass sie in dieser Republik niemand braucht.
Hat auch er eine Kehrtwende hingelegt und ist offen für Verhandlungen mit Herbert Kickl und den Freiheitlichen. Ist damit fix, dass Österreich erstmals eine Regierung unter Führung eines FPÖ-Kanzlers bekommt? Und was würde eine blau-schwarze Koalition für das Land bedeuten? Darüber spricht mein Kollege Scholt Wilhelm mit Standard-Chefredakteur Gerold Riedmann.
Gerold, jetzt ist es also soweit, die FPÖ soll mit der ÖVP über eine Regierungsbildung verhandeln. Ist damit eine blau-schwarze Regierung so gut wie fix?
Es ist jedenfalls sicherer als alles, was in den letzten Wochen und Monaten verhandelt worden ist. Es ist wie eine Autobahnspur, die in Richtung dieser schwarz-blauen, blau-schwarzen Koalition zuläuft. Es ist ja eine Verhandlung jetzt unter verkehrten Vorzeichen, denn anders wie das früher unter Sebastian Kurz oder auch in den Bundesländern der Fall war, ist jetzt die ÖVP an diesem Wochenende durch ihre eigenen Entscheidungen aus dem Sitz des Bundeskanzlers zum Juniorpartner geworden. Diese letzte Parteisitzung, die da stattgefunden hat im Bundeskanzleramt, war also die Schlussfeier sozusagen für die ÖVP. Sie gibt dieses Amt auf. Das sind andere Vorzeichen, und deshalb halte ich es mit diesem Ergeben gegenüber der FPÖ auch als logische Konsequenz, dass die ÖVP zwar noch die Mini-Chance hätte, auf Zeit zu spielen und dann doch irgendwie mit parteitaktischen Spielchen in Neuwahlen zu gehen, aber es wird eine blau-schwarze Regierungskoalition geben, und zwar insofern, dass wir den ersten FPÖ-Bundeskanzler in der Zweiten Republik sehen werden.
An Blau-Schwarz muss man sich noch gewöhnen. Auch die ÖVP, die bisher ja sehr kritisch gegenüber einem Kanzler Kickl eingestellt war. Nicht nur Karl Nehammer hat ihn kritisiert und hat gemeint, er würde nicht eine Koalition mit ihm eingehen, sondern auch der neue ÖVP-Obmann Christian Stocker. Dieser soll nun die Verhandlungen führen. Wie passt denn das alles zusammen?
Auch der scheidende Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich zuletzt den Medien entzogen und hat jetzt sein Abschiedsinterview in einem eigenen Podcast gegenüber einem Mediencoach gegeben mit Gefälligkeitsfragen und darin betont, dass alles quasi auf ihn zurückgeht. Er sei ja der gewesen, der den Kurs gegen Kickl ausgegeben hat und wollte damit auch irgendwie alle anderen, die sich zünftig gegenüber Kickl geäußert haben, in Schutz nehmen. Faktum ist, und ein Blick ins Archiv, auch ins Standardarchiv zeigt, da waren zig Aussagen dabei. Da sind eigene Argumentationskataloge der ÖVP veröffentlicht worden, warum Kickl als Kanzler gefährlich ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder war das, was die ÖVP vor diesem Wochenende gesagt hat, falsch, oder es ist das falsch, was sie jetzt sagt. Das Vertrauen in die ÖVP hat dieses Schubumkehrwochenende jedenfalls zerstört, wenn es vorher eins gab.
Die letzten Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS sind ja unter anderem daran gescheitert, dass es ein riesiges Budgetloch gibt, das man stopfen muss. Da ist die Rede von 6 Milliarden Euro, die man allein im ersten Jahr einsparen muss. Bis Mitte Jänner muss ein Budgetplan an Brüssel geschickt werden. Das muss von der EU auch abgesegnet werden. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr hat auch gegenüber dem Standard schon im letzten Jahr gesagt, dass da unter anderem Einsparungen beim Klimabonus gemacht werden könnten, bei der Bildungskarenz oder auch bei Sozialausgaben für Migranten und Migrantinnen. Denkst du, die ÖVP und die FPÖ werden das zusammen so umsetzen?
Alle Experten, die man derzeit fragt, haben ein großes Fragezeichen vor dem inneren Anblick, nämlich wie soll das alles funktionieren? Eine populistische Partei wie die FPÖ will Leuchttürme zeigen, will Geld ausgeben, will den Menschen Geld geben. Das Gegenteil muss sie jetzt umsetzen. Es muss ein brutaler Sparkurs umgesetzt werden, auch innerhalb Tagen, um nicht in dieses Defizitverfahren zu kommen. Aber es kommt mir in den letzten Stunden, in den letzten Tagen mehr und mehr so vor, als ob das ohnehin niemanden mehr kümmert. Es gibt keine Strafzahlungen. Das Defizitverfahren, wir befinden uns in guter Gesellschaft mit anderen europäischen Ländern, die in diesem Defizitverfahren sind. Und der finanzielle Aufwand ist ja all along gesehen auch geringer, als jetzt in einen brutalen Sparkurs zu gehen. Also von daher glaube ich, dass diese Koste, also was es wolle, Politik vielleicht noch einige Monate oder einige Jahre fortgesetzt wird, uns nicht um jeden Euro dann geht, sondern mehr um sichtbare Zeichen, die irgendwie dem FPÖ-Parteiprogramm und den Überschriften darin entsprechen. Und da wird es für Kunst und Kultur, für öffentlich-rechtliches Fernsehen, für Universitäten, für Migranten nicht mehr Geld geben, sondern, auch wenn das für die Budgetkonsolidierung nicht allzu viel bringt, grobe Zeichen.
Aber der ganz große Wurf, die siehst du noch nicht bei den Einsparungen. Was könnte denn die FPÖ vor allem, aber auch die ÖVP mit ihr zusammen denn bewegen, um die Wirtschaft in Österreich wieder anzukurbeln? Denn wir haben nicht nur ein riesiges Budgetloch, sondern wir sind auch in einer Rezession. Gibt es da Leuchtturmprojekte, die man nutzen könnte, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen?
In der längst dauernden Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg festgesessen. Ich meine, das ist eine Situation, aus der wir müssen, und die ÖVP spricht davon. Übrigens auch der industriellen Präsident Knill heute früh im Morgenjournal, positive Zeichen für den Standort zu setzen. Das schlechteste Zeichen, das man für den Standort Österreich setzen kann, ist ein rechtspopulistischer Bundeskanzler. Und alles, was dahinter kommt, ist Makulatur. Also wenn es jetzt darum geht, Signale umzusetzen, die mit einer wirtschaftsliberalen Partei wie mit NEOS nicht gegangen wären, das möchte ich zuerst gerne sehen. Darum, das, was international überwiegen wird, wenn es darum geht, Unternehmen anzulocken, auf den Standort Österreich hinzuweisen, dann ist das Erste, dass wir einen rechten Bundeskanzler haben, und zwar einen, der international als Far-Right beschrieben wird. Und das ist nichts, was dem Standort gut tut.
Das große Steckenpferd der FPÖ, das ist ja die Migration. Die Einsparungen bei Sozialausgaben für Migranten und Migrantinnen, die haben wir schon erwähnt. Welche Maßnahmen könnte die FPÖ denn noch unternehmen?
Ich erwarte mir da nicht so viel. Die Einwanderungszahlen sind jetzt unter Kontrolle für den Moment. Auch Nehammer verweist darauf, dass Maßnahmen, die diese Regierung getroffen hat, auch erst später wirken würden. Als Herbert Kickl Innenminister war, war viel Symbolpolitik dabei. Nicht nur die Uniformen, die er sich selber angezogen hat, auch die Schilder, die er an Städten des Asylwesens ausgetauscht hat. Das war ein Etikettenwechsel. Und deshalb erwarte ich mir keine grundlegenden Änderungen, sondern das, was man von der FPÖ kennt, eine möglichst markante Linie, große Ansagen dazu, was alles nicht mehr geht. Aber am Schluss müssen wir uns jedenfalls, solange die internationalen Verträge gelten und solange dieses Land eine liberale Demokratie ist, an internationale Abkommen und an das Recht halten. Und allzu viel Spielraum ist da, glaube ich, nicht.
Also wird es nicht zu großen Remigrationsprogrammen kommen, wie sie Herbert Kickl im Wahlkampf angekündigt hat?
Ich möchte sehen, wie.
Nicht nur in Sachen Migration, sondern auch in Sachen Wirtschaft könnten sich FPÖ und ÖVP recht nahe und recht bald einig sein. Aber wie sieht es denn aus zum Beispiel mit der Frage, wie geht man mit der EU um oder auch wie steht man zu Russland? Da gibt es doch ziemlich große Differenzen.
Also international ist für mich der größte Knackpunkt dieser Regierung, weil die Programme, du hast das angesprochen, sind, was die Wirtschaftspolitik betrifft und auch das, was man in Österreich umsetzen will, da wird sich ÖVP und FPÖ schon einig werden. Da habe ich nicht allzu große Zweifel. Deshalb glaube ich auch, dass es zu dieser Koalition nun kommen wird, entgegen allem, was die ÖVP zuvor beteuert hat. Aber die geopolitischen Fragen, wohin sich dieses Land ausrichtet, gegen den Westen oder hin zu Russland. Die FPÖ ist eine russlandfreundliche Partei, eine putinfreundliche Partei. Wie sieht unsere offizielle Position im Hinblick zur Ukraine aus, zum Ukraine-Konflikt bzw. zum Überfall Russlands auf die Ukraine? Und wie werden wir uns mit internationalen Abkommen wie Sky Shield, also diesem Raketenschutzprogramm, verhalten? Das sind alles Themen, wo die FPÖ bisher in der Argumentation nahezu nicht unterscheidbar mit Verschwörungstheoretikern war, wenn es darum geht, wie böse die WHO ist oder wer auch immer als Sündenbock gefunden wird. Die NATO, dieses Bündnis, das Österreich umgibt nahezu und uns damit auch schützt geopolitisch, wird stark angegriffen. Die EU-Politik mit einem Harald Wilimski kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also von daher, es wird einiges anders werden. Wir werden uns alle wundern, was noch geht. Das glaube ich schon. Aber die internationale Politik und auch das, wie befreundete Staaten auf diese Regierung reagieren, das wird noch interessant.
Du hast schon erwähnt, dass es durchaus Einsparungen im Bereich der Bildung geben könnte, bei Sozialleistungen. Wir haben noch nicht über den Klimaschutz gesprochen. Denkst du, auch die bisherigen Vorhaben für mehr Klimaschutz in Österreich werden dahin sein?
Der spielt keine Rolle mehr. Das ist so traurig, wie es wütend macht. Es ist das Klimaticket in Gefahr. Es sind sicherlich Privilegien für Dienstwagen oder auch Förderprogramme für Dienstwagen, die elektrisch angetrieben werden, bedroht. Und das alles wird dazu führen, dass stärker noch, als das je die Wirtschaftskammer zuvor getan hat, Technologie offen, der Verbrennermotor, auch Karl Nehammer hat Verbrennergipfel abgehalten. Aber das alles werden wir hoch zwei erleben. Dem Verbrennermotor wird gehuldigt werden, um dann eben in 24 Monaten draufzukommen, dass das der absolute Holzweg war, während dann in Norwegen nur noch elektrische Autos auf den Straßen umeinander fahren. Also von daher, ich erwarte mir an Klimaimpulsen und an Klimaschutzmaßnahmen von der nun absehbaren Regierung überhaupt nichts. Und das ist ein Skandal.
Du hast doch gemeint, dass Einsparungen es geben könnte im Bereich öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das sage ich jetzt nicht uneigennützig. Was bedeutet denn eine FPÖ-Kanzlerschaft für uns Medienmachender?
Naja, mit uneigennützig. Ich meine, wir zwei stehen hier ja stellvertretend für viele Bürgerinnen und Bürger. Wir versuchen Antworten zu bekommen, wir versuchen aus diesen ganzen Vorgängen uns einen Reim zu machen, versuchen unterschiedlichste Sichtweisen zu erhalten. Und das geht nur in einem Land, in dem es eine freie Presse gibt, in dem es eine Meinungsfreiheit gibt, in dem es die Möglichkeit gibt zu publizieren, in dem es eine gesunde Medienlandschaft gibt. Und ja, die ist unabhängig und ja, wir stellen unangenehmere Fragen, als sie der Bundeskanzler sich selbst im Podcast stellen kann. Aber es geht darum, in aufklärerischer Tradition die bestmögliche Version der Wahrheit, so wie sie von allen Seiten zu beleuchten ist, an die Oberfläche zu bringen. Und das passiert in privaten Medien, das passiert vor allem in privaten Qualitätsmedien. Das passiert auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aber wie kein anderer als größtes, mit Abstand größtes Medienunternehmen in diesem Land natürlich immer schon Spielball der Politik gewesen, vor allem was das Management betrifft. Es müssen Landesdirektoren wechseln, wenn ein Landeshauptmann wechselt etc. Also da spürt man den Einfluss der Politik im Management sehr, sehr stark. Und das wird auch dazu führen, dass diese Diskussionen, die wir schon hatten mit der Haushaltsabgabe, mit den ORF-Gebühren, mit dem Budget, das dem ORF zur Verfügung steht, sicherlich aufbrechen werden. Und es haben sich gestern FPÖ-Vertreter und auch Stiftungsräte schon öffentlich über die ORF-Berichterstattung, die an diesem Wochenende ablief, beschwert. Es wird sicherlich auch bei der ÖVP hinter vorgehaltener Hand wenig Zufriedenheit mit dem ORF geben. Also, dass da Maßnahmen gesetzt werden, die dazu führen, dass die Berichterstattung eingeschränkt oder geändert wird, da muss man sehr wachsam sein. Führt auch dazu, dass es jetzt sehr lange gedauert hat, dass Herbert Kickl heute überhaupt eine Pressekonferenz gibt oder sich irgendwie seinem FPÖ-TV nur öffnet. Das sind alles Entwicklungen, die nicht dafür sprechen, dass da Transparenz einfach möglich sein wird. Dieses System wird davon leben, dass es intransparent ist.
Die letzte Bundesregierung mit blauer Beteiligung ist unter anderem am Ibiza-Skandal gescheitert oder vor allem am Ibiza-Skandal. Denkst du, die FPÖ wird diesmal unter einem Kanzler Kickl nicht über sich selbst stolpern?
Wir haben es bei Herbert Kickl wirklich mit jemandem zu tun, der äußerst diszipliniert ist, der nicht, wie das bei Heinz-Christian Strache der Fall war, in irgendwelche Honigtöpfe zu locken ist oder in irgendwelche Fallen zu locken ist, sondern wir haben es mit einem gescheiten Menschen zu tun, mit jemandem, der weiß, was er will. Und deshalb darauf zu hoffen, dass sie scheitern, ich sehe momentan wenig Erfolgsfaktoren. Die Probleme, die wir haben in Österreich, sind dieselben vor diesem Wochenende und nach diesem Wochenende. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Die Wirtschaftskrise, das Budgetdefizit, all die anderen gesellschaftlichen Probleme, die in unserem Land herrschen. Und diese Probleme werden nicht kleiner durch eine FPÖ-Regierung. Sie werden größer. Darauf zu warten und sich zurückzulehnen, eine Dame, die im Fernsehen interviewt wurde, hat gesagt, sie kauft sich ein Haus im Waldviertel und will dann 2 Jahre lang oder 4 Jahre lang nichts mehr wissen von der Politik. Dort gibt es nur ORF 1 und ORF 2 und dann wird das schon vorübergehen. Ich halte das für äußerst gefährlich, diesen Eskapismus. Es ist jetzt die Zeit, darauf zu achten, dass Österreich eine liberale Demokratie bleibt und sich nicht einzuigeln. Es geht darum, zu sagen, zu beobachten, auch für uns Journalistinnen und Journalisten, genau darauf zu achten, welche Veränderungen gibt es unter der Oberfläche? Welche Veränderungen werden vorbereitet? Das heißt ja nicht, dass das in 2 Jahren scheitert und dann ist eh alles wieder neu. Es sind die früher etablierten großen Parteien, die SPÖ und die ÖVP, das hat man an diesem Wochenende gesehen, in einem verhältnismäßig desolaten Zustand. Es muss sich die Opposition finden und deshalb haben wir tatsächlich ganz andere politische Verhältnisse, als das vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Drum darauf zu hoffen, dass das scheitert, das wäre die schlechteste Strategie.
Wir werden uns nicht einigeln und auch weiter nachforschen. Vielen Dank für diese Einordnung, Gerold Riedmann.
Gerne.
Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit der Meldungsübersicht, noch ein kurzes Update. Die angesprochene Pressekonferenz von Herbert Kickl fand nach unserer Aufnahme am Dienstagnachmittag statt. Unter dem Slogan Österreich ehrlich regieren hat Kickl seinen Zugang zu möglichen Regierungshandlungen dargestellt. Zuerst betonte Kickl das Wahlergebnis und meinte, er hätte es sich mit Neuwahlen noch einfacher machen können, um dann mit einer noch stärkeren FPÖ zu regieren.
Ich habe mich anders entschieden. Ich habe mich für den Weg der staatspolitischen Verantwortung entschieden. Das ist der Weg, der das Wir in den Mittelpunkt des Interesses stellt. Und das ist der Weg der Gemeinsamkeit und nicht des Partikularinteresses.
Da nun aber 3 Monate in ergebnislosen Verhandlungen verschwendet worden seien, wolle Kickl keine Zeit verlieren. Er erwähnte allerdings auch, dass die Kehrtwende der ÖVP doch ziemlich überraschend kam und meinte, dass ein Regierungspartner vertrauenswürdig sein müsste. Kickl sei allerdings optimistisch, denn jeder könne dazulernen.
Klar ist für mich auch, keine Spielchen, keine Tricks, keine Sabotage, keine Quertreiberei und keine Politik um des Machterhalts willens, sondern eine Politik für eine echte Veränderung, für einen Wiederaufbau und für den Beginn einer neuen Ära.
Am Dienstagabend geht es gleich noch mit einer Sitzung des FPÖ-Parteipräsidiums weiter. Dort will Kickl vorschlagen, Verhandlungen mit der ÖVP aufzunehmen. Dann soll es erstmal Gespräche im kleinen Rahmen geben, um grundsätzliche Fragen zu klären. Die weiteren Meldungen des Tages hören Sie gleich. Wenn Ihnen der Podcast bisher gefällt, dann abonnieren Sie uns gerne und lassen Sie uns einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung da. Dann erreichen wir auch neue Hörerinnen und Hörer. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der US-Kongress hat den Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November nun offiziell bestätigt. Ausgerechnet Kamala Harris, die ja für die Demokraten gegen den Republikaner Trump bei der Wahl angetreten war, musste in ihrer Rolle als Senatspräsidentin das offizielle Endergebnis in einer Parlamentssitzung am Montag bekannt geben. In ihrer Rede betonte Harris die Bedeutung einer friedlichen Machtübergabe. Vor 4 Jahren, als Joe Biden gegen Trump gewonnen hatte, hatte Trump ja am 6. Jänner zu Protesten aufgerufen, die zum gewaltvollen Sturm auf das Kapitol beitrugen. Ein Tag, der sich tief in das Gedächtnis der Amerikanerinnen und Amerikaner eingebrannt hat. Nach der offiziellen Anerkennung durch den Senat steht Trump nun nichts mehr im Weg, am 20. Jänner das Amt des US-Präsidenten anzutreten. Zweitens, bei einem schweren Erdbeben in Tibet sind am Dienstag mindestens 95 Menschen gestorben. Das berichten chinesische Medien. Darüber hinaus wurden mindestens 130 Menschen verletzt. Das Beben der Stärke 6,8 fand im Bezirk Tingri nahe der Grenze zu Nepal im Himalaya statt. Zahlreiche Häuser sind in diesem Gebiet eingestürzt. Bewohner wurden aufgrund von möglichen Nachbeben evakuiert. Die Rettungsarbeiten sind weiterhin im Gang. Und drittens, im März werden dieses Jahr zum 25. Mal die Amadeus Austrian Music Awards vergeben. Heute Dienstag wurden die Nominierten veröffentlicht. Der Wiener Musiker Bibica ist gleich 4-mal nominiert, Wanda, Rian und Volkshilfe jeweils 3-mal. Auch bekannte Namen wie Christina Stürmer, Pizzerra und Jaus oder Granada sind wieder nominiert. Ganze 13 Acts sind zum ersten Mal dabei, darunter Anna Buchecker, Sophie Reuer und die Indie-Band Endless Wellness. Seit heute Mittag können Fans online mitbestimmen, wer die österreichischen Musikpreise abstauben soll. Wer jetzt noch gerne einen weiteren Podcast hören möchte, der hört am besten in Lohnt sich das rein, unseren Podcast rund um das Thema Finanz- und Geldanlage. Da ist heute in der Früh auch eine neue Folge erschienen, in der es um Konsumkredite geht. Also Kredite, die man sich aufnimmt, um Waren auf Raten zu kaufen. Auf was man dabei achten sollte, das hören Sie in Lohnt sich das, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie das Podcast-Team gern unterstützen möchten, dann geht das ganz einfach mit einem Standard-Abo oder auch als Standard-Unterstützerin oder Unterstützer. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und falls Sie uns direkt noch etwas schreiben möchten, Feedback haben oder auch ein Thema, das wir mal besprechen sollen, dann schreiben Sie uns gerne ein Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, vorhin haben Sie Scholt Wilhelm gehört. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruits, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruits investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits ins neue Jahr auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.